Willkommen bei Benoline Talk, deinem Podcast für ehrliche Insights in Training, Wettkampfsport und einen gesunden Lebensstil und auch alles dazwischen und außerhalb dessen.
Wir sind Benny und Caro und wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Themen, die uns so beschäftigen und auch noch vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Folge bei Benoline Talk. Hallo Benjamin.
Hallo Caroline, hallo liebe ZuhörerInnen.
Wie geht es dir, Benjamin?
Mir geht's sehr gut. Okay. Ich musste überlegen, ob es gut oder sehr gut ist.
Was hat jetzt den Ausschlag gegeben?
Dass ich drüber nachgedacht habe, wie so die letzten Tage waren, wie das Wetter war, wie das Training war. Und dann muss ich sagen, sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut. Daumen hoch.
Richtig. Und bei dir so?
Auch sehr gut. Mir geht's immer sehr gut.
Immer?
Meistens schon.
Das ist ein Phänomen.
Ja, ne? Die Sonne scheint, es wird langsam Sommer.
Ja, also da müssen wir nochmal drüber reden. So ist, also jetzt war ja der erste Tag, wo es so richtig, richtig warm war.
Ja.
Das war mir auch schon ein Ticken zu warm, muss ich mal sagen.
Nee, war genau richtig.
Ja.
Es könnte halt irgendwann warm werden, wenn wir beide Kinder vor der Brust haben. Dann werden wir drei auf jeden Fall schwitzen.
Oh ja.
Aber die fanden das ja auch großartig.
Ja. Die fanden es super. Viel nackig auf dem Balkon rumtanzen.
Cool.
Mhm.
Was ist dein Ding der Woche?
Mein Ding der Woche? Ich habe ein bisschen überlegt.
Mhm.
Aber tatsächlich ist es schon wieder was zu essen. Ist ein bisschen traurig.
Ja, schon irgendwie, aber ja.
Aber irgendwie ist, holt mich das immer wieder ab.
Ihr wisst, ihr kennt seine Prioritäten somit.
Ja, schon. Also wir fahren ja nun mal sehr, sehr gerne zum Dance einkaufen. Hauptsächlich deswegen, weil es da dieses Produkt gibt. Und zwar das die Nice Tarts von Lush Natur.
Die hast du aber schon mal genannt.
Nee, die habe ich noch nie genannt.
Doch.
Ich hatte Artigiani.
Nee, du hattest auch schon mal die Nice Tarts.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, aber ich habe auch Erinnerungslücken.
Bin mir schon relativ sicher. Aber das werden unsere Zuhörer bestimmt auf jeden Fall wissen, ob du das schon mal genannt hast. Andreas spätestens.
Ansonsten denke ich mir noch was anderes aus. Ich hatte ja auch noch eine andere Idee, die habe ich aber schon wieder vergessen, weil ich bin ja vergesslich. Du hast aber damit angegeben, dass du schon wieder ein Ding der Woche hast, was richtig geil ist.
Ja, Wasserbüffel.
Wasserbüffel.
Wir waren nämlich am Samstag auf einem Wasserbüffelhof.
Mhm.
Und das sind ja schon sehr, sehr faszinierende Tiere. Ja. Also ich fand das voll cool.
Nenn uns mal deine Lieblingsfacts über Wasserbüffel. Let's go.
Let's go. Ich fand, also erstmal finde ich, das sind richtig coole Tiere, wie sie so da gechillt haben. Also ich glaube, er meinte auf dem Hof, dass sie 170 Tiere haben. Und wir haben so 20, 25 gesehen. Und einfach beeindruckend, weil in Asien werden sie halt noch als Arbeitstiere genutzt. In Deutschland und Europa als Milchtiere.
Ja, so in Südeuropa meinte er, ne?
Südeuropa.
Also im mediterranen Raum.
Ja.
Da noch ein bisschen häufiger.
Ja. Und ja, aber also faszinierende Tiere, weil die können halt echt viel Hitze eigentlich aushalten, aber nur, wenn sie Schatten haben. Also das klingt jetzt ein bisschen skurril. Aber weil ihre Haut so dick ist, die haben ja die sechsfache Hautstärke, sage ich mal, von einem Rind.
Ja, darunter noch eine Fettschicht.
Und darunter noch eine Fettschicht. Deswegen sieht man bei denen zum Beispiel auch die Rippen nicht. Und trotzdem halten die das so, wie viel Grad waren es Samstag? 27 Grad?
Ja.
Und haben da einfach gechillt. War schon beeindruckend. Schöne Tiere.
Schöne Tiere, ganz schöne Tiere.
Und
mit
ihre
Hörnern und so.
Ja, ne? Die haben doch ihre Hörner.
Ja. Also ich fand es ja viel beeindruckender, dass man sie nicht viel öfter nutzt, so als Nutztiere in Europa. Also so auch historisch gesehen. Weil wenn du halt eine sechsfach dickere Haut hast, habe ich ja auch letztendlich erfragt,
ja.
Du kannst ja quasi auch sechsmal so viel Leder aus einem Tier rausholen.
Ja.
Also so rein historisch betrachtet hätte es ja viel mehr Sinn ergeben, auch in Mitteleuropa quasi eher darauf zu setzen.
Ja, du hättest halt viel mehr, also Produkte, also Kleidung, Decken etc., ja. Also geschichtlich.
Also die Milchverfügbarkeit ist wohl nicht so gut, ne?
Nee, genau.
Also er meinte, ja. Milchproduktion ist halt wesentlich geringer als bei normalen Milchkühen.
Genau, er meinte 6.000 bis 8.000 Liter pro Jahr.
Ja.
Und eine Milchkuh gibt zwischen 10.000 und 12.000. Ist halt dann doch schon ein Unterschied.
Ja.
Aber der Proteinanteil in der Milch ist halt höher beim Wasserbüffel. Der
Fettanteil auch, ne?
Und der Fettanteil auch.
Und es schmeckt halt geil. Also wir hatten einen, vielleicht ist das über mein Ding der Woche. Ich muss nochmal revidieren. der Wasserbüffel-Dings, Mangolassi, der war ja großartig.
Ja, ne?
Also das war ein absolutes Highlight an dem Tag.
Hat dich gecatcht.
Ja, davon hätte ich auch 5 trinken können.
Natürlich.
Die waren so lecker und an diesem warmen Tag dann so einen kühlen Mangolassi aus Wasserbüffelmilch zu trinken, ja, es war sehr geil. Es war ein ganz anderes Lebensgefühl auf einmal.
Das freut mich. Also hast du doch noch ein Ding in der Woche gefunden.
Ja, was sonst noch niemand hatte.
Sehr gut, aber ich meinte ja vorhin schon zu dir, als wir so über die Podcast-Folge gesprochen haben, dass ich auch mal wieder ein Unding der Woche habe.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar, es geht mal wieder in die Richtung, die wir schon mal hatten.
Diesmal immer aber, die gleiche Richtung.
Ja, aber diesmal eine andere Influencerin.
Oh.
Ja. Ja, wir nennen ja keine Namen, das aber stimmt. Auf die bin ich gestern gestoßen. Und zwar promoviert diejenige in Ernährungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sport. Und das finde ich ja eigentlich super spannend, weil.
Wie, also was sie promoviert in Ernährungswissenschaften und hat in ihrer Promotion.
Genau, den Schwerpunkt Sport.
Ah, okay.
Auch einen Sport, über den wir heute noch sprechen werden, tatsächlich.
Jetzt bin ich noch gespannter.
Aber ich fand das einfach so, also wie gesagt, generell eigentlich super interessant, weil ich glaube, dass ein Thema ist, was noch nicht viel erforscht ist und wo ich aber auch glaube, dass es nicht viel erforscht werden kann, weil der Mensch einfach unterschiedlich ist und so viele Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass es schwierig ist, darin Forschung zu betreiben.
Über Ernährung im Sport allgemeinen?
Ja, genau.
Mhm.
Aber auf jeden Fall.
Das ist eine wilde These.
Ja. Naja,
aber es gibt ja da schon ziemlich viel, was irgendwie gemacht wird.
Es wird super viel gemacht, aber die Frage ist halt immer, wie gut ist der Stoffwechsel des Menschen.
Wie einheitlich ist auch der Stoffwechsel des Menschen.
Richtig, also jeder ist ja individuell und somit halt auch der Stoffwechsel und dann halt zu sagen, und da ist genau das Unding, was ich wieder immer furchtbar finde, weil die Leute ihre Reichweite nutzen, um so ein Wissen zu verbreiten, dass man halt zum Beispiel mit Gummibärchen seine Kohlenhydratspeicher in einer Racewoche auffüllen kann. Also es geht in die gleiche Richtung, aber ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dass man das so bei Social Media teilen muss und kann und tut, weil du erreichst, also, ne, das Thema hatten wir vorhin auch, wenn ich ein Profisportler bin und damit mein Geld verdiene, vielleicht ein paar Millionen pro Jahr, dann würde ich sagen, okay, dann kann ich mal 3 Jahre Gummibärchen nutzen, also es gibt bessere Quellen auf jeden Fall, aber könnte man 3 Jahre lang Gummibärchen nutzen, um vielleicht irgendwas aufzufüllen.
Mhm, wenn ich aber ein Hobby. Dein Diabetes aufzufüllen.
Wie bitte?
Dein Diabetes aufzufüllen.
Ja, das auch. Aber wenn ich ein Hobbysportler bin, der vielleicht eine Hyrox alle 15 Monate mal läuft oder auch einmal im Monat, dann hat das ja nichts mit Leistungssport zu tun. Das Thema hatten wir auch schon mal.
Mhm.
Das heißt, da muss ich halt keine Gummibärchen essen, um irgendwelche Carbs aufzufüllen.
Die Frage ist ja, warum teilen die Leute das? Also, sie wird ja garantiert jetzt nicht von Haribo gesponsert oder so.
Nee, Katjes war die Werbung.
Ernsthaft?
Nein, also sie war nicht davon gesponsert, okay. Aber Katjes war das Produkt.
Ja, aber trotzdem, wieso teilen die das? Es wird ja wahrscheinlich, so wie immer, im besten Wissen und Gewissen, halt irgendwie passieren.
Ja, aber dann frage ich mich, wie solche Menschen promovieren können in dem Bereich.
Naja, du musst nicht sonderlich clever sein, um promovieren zu können. Also es ist so,
ja.
Egal in welchem, also vielleicht nicht egal in welchem Bereich, so Mathematik und so kenne ich mich nicht so sehr aus, aber ich glaube schon, dass du da ein bisschen was drauf haben musst.
Ich glaube halt auch, egal, wenn du bis zur Promotion kommst, dann musst du auch irgendwie ein bisschen Ahnung von dem Thema haben.
Nee. Aber wirklich nicht. Also ich habe Sachen erlebt, musst du wirklich nicht. Also es gibt auch Doktoranden, die halt irgendwie 5-mal hintereinander die gleiche Maschine mit dem gleichen Bedienfehler kaputt machen, weil sie einfach nicht dazulernen. Und das ist so, also man muss halt echt schon dämlich sein, um das zu tun. Also so, es ist kein kein Zeichen davon, dass man irgendwie sonderlich intelligent ist, bloß wenn man jetzt promoviert. So, es ist halt immer so, ein Prof bei uns hat mal gesagt, eigentlich sind die, die promovieren, halt eigentlich nur die, die am längsten durchhalten.
Ja, aber Gott, wie ist das traurig, weil ja, alle, die einen Doktor davor haben, den vertraut man.
Eigentlich ja.
Also
ja,
viele.
Ist halt so, also auch in meiner Wahrnehmung war es immer irgendwie so, bis ich irgendwann in dieses System so ein bisschen eingestiegen bin, weil ich halt selbst irgendwie mal promovieren wollte, dachte ich halt immer, dass irgendwie dieser Doktortitel halt auch etwas mit Intelligenz zu tun hat und dass halt Leute, die, also es ist so, dass da eine Korrelation vorhanden ist zwischen Intelligenz und Doktortitel.
Sollte man halt irgendwie meinen.
Ja, ist halt überhaupt nicht so.
Ja, auf jeden Fall habe ich mich da wieder tierisch aufgeregt die Woche, weil ich so dachte, Mensch, also Reichweite, Social Media, das hat halt so viele Menschen nutzen das, um da Vorbilder zu suchen und Inspiration und Wissen zu tanken. Und es gibt einfach so viele Menschen, die das ausnutzen und Gummibärchen als Carb-Loading. Also ich frage mich wirklich, wo das herkommt.
Naja, schnelle Kohlenhydrate werden ja immer gesagt. Und dann hast du halt Zucker und der geht schnell ins Blut und bla bla. Also so, das ist ja das Narrativ, was dahinter steckt. Was ist denn dein Take dazu? Also, so wie, ich komme jetzt zu dir hin, bin in deiner Beratung und ich frage dich, warum ich denn keine Gummibärchen essen sollte.
Naja, also der eine Punkt, den ich da halt immer anzweifeln möchte und muss, ist, warum brauche ich ein explizites Carb-Loading? Also wir reden jetzt gerade nicht vom Triathlon oder von einem Ultramarathon oder von Tour de France. Mhm. Sondern wir reden von einem...
nur einen normalen Marathon.
Ja, oder wir reden gerade von einem Hyrox.
Ja.
Als Beispiel. So eine Stunde bis eine Stunde 30, 45 Belastung.
Wenn du richtig langsam bist.
Vielleicht auch 2 Stunden. Dann bist du aber nicht so doll im Glykogenstoffwechsel. Aber ist ja was anderes.
Brauchst du aber auch keine Gummi, den nicht Gedanken machen, richtig, keine Gummibärchen.
So, aber wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest, warum denn keine Gummibärchen, wäre das erstmal das erste Thema, wo ich fragen würde, naja, wieso möchte ich denn meinen Körper explizit mit etwas befüllen, wenn ich doch im Training das vorher, ich habe ja hoffentlich mich darauf vorbereitet, ja, das nie genutzt habe.
Ja, vielleicht nutzen die Leute das ja auch im Training.
Ja, das macht es ja noch schlimmer. Dann haben wir,
brauchen also
wir,
ich sage dir dann, ich habe das auch immer in meinem Training genutzt, habe quasi in meinem Training schon immer Kohlenhydrate mit zu mir genommen, damit mein Körper sich daran gewöhnt, auch im Wettkampf damit dann klarzukommen.
Dann würde ich dich halt fragen, warum du das getan hast.
Weil mir gewisse Influencer das so mitgeteilt haben, dass ich es machen soll.
Okay, aber dann würde
ich doch schnelle Kohlenhydrate brauche, um Energie bringen zu können.
Dann würde ich dir einfach ganz kurz erklären, wie das Energie- und die Energieverteilungssysteme in unserem Körper funktionieren. Und dass wir natürlich eine gewisse Anzahl an Glykogenspeichern haben in der Muskulatur. Ungefähr 80 Gramm sind das. Und die auch verwertet werden können. Aber es geht nicht unbedingt darum, dass es die Kohlenhydrate sind, die wir im Training essen. Weil, das wissen wir auch, wenn wir im Training was zu uns nehmen, ob Protein, Fette oder Kohlenhydrate, Fette eher schwierig, weil sie einfach so schwer im Magen liegen. Aber Kohlenhydrate brauchen, also zum einen verbrauchen sie Energie im Training und die Verdauung verbraucht Energie. Das heißt, warum willst du zweifach Energie verschwenden, die du eigentlich für die Muskulatur nutzen solltest?
Wie lang, also so zu den Glykogenspeichern,
ja,
wie lang dauert es, um die zu, letztendlich, wenn man so bei Null ist, sie auf die 80 Gramm wiederzubringen?
Ja, das kriegst du halt eben nicht über eine Mahlzeit oder über einen Gummibärchen-Snack zwischendurch hin. Das ist
also super schwierig. Über konstanten Gummibärchen-Konsum. Das muss ja schon konstant sein.
Ja, alle 5 Minuten. Warte, da kommen wir noch zu dem anderen Thema, was ja auch ein Problem ist. Warum man das im Training nicht tun sollte, weil Verdauung eben Hitze produziert.
Ja.
Und Hitze ist halt das, was uns langsam macht. Und Hitze ist das, was unseren Körper stoppt. Das heißt, wenn wir halt permanent dabei sind, Gummibärchen zu verdauen, dann produzieren wir permanent Hitze. Das heißt, unsere Leistungssteigerung sinkt. Oder unsere Leistungsfähigkeit, Entschuldigung. Unsere Leistungsfähigkeit sinkt, wir sind gar nicht dazu in der Lage, unser Maximum auszuloten oder abzurufen, weil wir damit beschäftigt sind, Gummibärchen zu verdauen.
Okay, jetzt komme ich als dein Klient und frage dich, ich habe ja von ESN auch... Nein, da kann auch natürlich auch jeder andere Supplement-Hersteller, aber das ist halt das, was mir gerade am präsentesten ist.
Weil wir über die Fibo gesprochen
haben. Ja, genau, über die Fibo gesprochen haben, die Proteinpupse. Aber ich habe ja von irgendeinem Supplement-Hersteller einen Elektrolytkomplex, den ich ja immer nehme bei meinen langen Ausdauereinheiten. Und da ist auch Maltodextrin mit drin. Was hat es damit auf sich? Das ist ja auch wieder ein Zucker, der schnell ins Blut gehen soll.
Ja, und das ist der Punkt. Also Elektrolyte an und für sich sind ja super. Also sollte man auch nehmen, vor allem jetzt, wenn es Sommer wird und wir wieder viel schwitzen, ja. Bin ich da schon ein Fan von. Aber warum ja,
muss ich... Herzlichen Glückwunsch, Ralf, zu deinem tödlichen Dutzend. Aber hättest du Elektrolyte genommen?
Ja, dann wäre das besser gelaufen.
Ja, dann wärst du unter der Stunde geblieben.
Ja, aber... Warum muss ich denn in eine Salzmischung, was Elektrolyte sind, Zucker mischen? Also das hängt ja überhaupt nicht, also systemisch macht es absolut gar keinen Sinn, Maltodextrin dazu zu nehmen. Und das Problem dabei ist eben, dass wir, wenn wir Malto reingeben, und es ist ja trotzdem im Getränk, dann steigt unser Blutzucker trotzdem so rapide an, weil es halt einfach so schneller Zucker ist, der dann im gleichen Moment aber auch wieder abfällt. Also das heißt, wir können... die Leistung gar nicht halten, weil unsere Blutzuckerkurve extrem durch die Decke geht und extrem wieder abfällt. Und eigentlich sind wir dadurch viel schlechter unterwegs, wie wenn wir einen Zucker nehmen würden, der überhaupt keinen Einfluss auf die Bauchspeicheldrüse oder auf den Blutzucker hätte. Mhm. Oder wir einfach lernen, dass wir einen konstanten Blutzucker haben. Also halt nicht dazwischendurch irgendwas auffüllen.
Mhm.
Und das außer ist halt,
Elektrolyte vielleicht.
Außer Elektrolyte. Aber auch da würde ich halt sagen, okay, wenn du bei einer Ausdauerbelastung von 1,5 bis 2 Stunden in einer prallen Hitze bist, go for it.
Ja.
Wenn du aber einen Indoor-Hyrox läufst, dann trink das morgens und trink das danach.
Ja.
Dann hast du viel, viel mehr gekonnt. Weil auch das ist natürlich, ne, du trinkst, das System merkt, ah, okay, es kommt neue Flüssigkeit rein. Und wer viel Flüssigkeit zu sich nimmt, der schwitzt auch viel mehr, weil der Körper halt immer wieder im Austausch von den Flüssigkeiten ist.
Ja.
Ich
finde auch, das ist auch unangenehm beim Sport zu trinken tatsächlich.
Ich finde es also so krass.
Wenn ich jetzt so zum Beispiel so denke, einen Wettkampf, den ich hatte und ich habe irgendwie zwischendurch getrunken und ich habe irgendwie nochmal kurz vor einem Workout quasi getrunken. Ich fand es teilweise einfach unangenehm, weil so mein Magen sich so voll in dem Moment angefühlt hat.
Ja, ich finde das immer ganz lustig, wenn man so, auch jetzt sind wir Coaches und du bist in der Class und dann mitten im Workout, beispielsweise 15 Minuten M-Rap, also 15 Minuten durcharbeiten.
Erstmal was trinken.
Und dann gehen Menschen was trinken. Ich so denke, hä, aber du hast ja gleich Pause, also die 15 Minuten wirst du halt
vielleicht nicht... haben sie schon Kreislauf.
Verdursten. Ja, also weißt du, ich finde das schon irgendwie skurril, auch so das Training halt, ja klar, manchmal hat man so ein, ich nenne es mal ein Pappmaul, dass man irgendwas getrunken oder gegessen hat vorher, dass es unangenehm ist, zu 100%, aber halt immer wieder an der Flasche nuckeln, nur um irgendwie Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Ich glaube, das ist einfach so eine Kunstpause, wie sich Kreide holen.
Ja, wahrscheinlich, aber es ist mir schon öfter aufgefallen.
Ja, es ist auch auffällig, dass es meistens bei den Leuten vorkommt, die irgendwie neu in die Kurse kommen. Die Leute, die schon lange dabei sind und lange CrossFit machen, die machen es halt nicht mehr.
Nee, das stimmt. Ja. Interessant. Ja. Aber das ist mein Unding der Woche.
Das war jetzt ein langer Ausschweif. Ich fand es schön, bei dir Klient zu sein.
Das wiederkommt. ja, aber ich habe ja ein Thema mitgebracht. Das wird dein Lieblingsthema sein, das weiß ich ja, weil du dich die letzten Tage da sehr häufig drüber...
Kurze Frage, bin ich jetzt für heute entlassen mit Fragen stellen?
Müssen wir uns noch überlegen.
Also mir wird ja mal vorgeworfen, dass ich keine Fragen stellen kann. Kann ich auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist kein Vorwurf, das ist die Realität. Das ist die Wahrheit.
Deswegen machen wir eigentlich, das ist eigentlich der Plan hinter dem Podcast, ich soll lernen, Fragen zu stellen.
Ja.
Ja. Ist okay.
Wir üben weiter.
Ja.
So, aber das Thema, was ich mit dir besprechen möchte, ist dein Lieblingsthema Hyrox.
Hyrox.
Weil ich bin da ja öfter drüber gestoßen. Und jetzt bin ich ja auch nicht die größte Verfechterin. Weißt
du, bist öfter drüber gestoßen, du bist da so reingeraten, dass du einen Hairwurf gemacht hast oder was?
Ja, genau. Nein. Ich wollte dich fragen, warum du High Rocks nicht als einzelne Sportart ansiehst.
Weil es das effektiv nicht ist.
Okay, erklär mir warum.
Naja, das ist halt Functional Fitness am Ende.
Mhm.
Also du hast halt einen Mixed Modal Test, den du machst. Vielleicht ist es ein Endurance Test. Man könnte drüber streiten, aber eigentlich, na, obwohl doch, die Übungen sind schon zyklisch. Also jetzt gibt es bestimmte Coaches, die sagen würden, ein Wallball ist kein Endurance Implement. Weil die muskuläre Fatigue zu groß ist. Aber es ist irgendwas zwischen Mixed Modal und Endurance.
Okay, was ist dann CrossFit?
Es ist auch nur Functional Fitness. CrossFit ist halt Functional Fitness, wo halt eine Marke namens CrossFit dahinter steht. Mhm. High Rocks ist Functional Fitness, wo eine Marke namens High Rocks dahinter steht.
Okay, ja, ich habe überlegt, weil ich finde ja schon, dass du unterschiedliche Athletenprofile hast für CrossFit und für High Rocks.
Ja.
Und es ist ja so wie eine Ballsportart. Ist ja auch die Überschrift wie für Functional Fitness. Aber beim Ballsport hast du ja auch Volleyball, du hast Basketball, du hast Fußball, wo du immer unterschiedliche Athletenprofile brauchst für die jeweilige Sportart.
Schwierig.
Warum?
Weil ich glaube, wenn du CrossFit trainierst, wirst du trotzdem richtig gut in High Rocks. Du musst natürlich irgendwie ein bisschen mehr laufen gehen, aber es ist nicht so ein extrem krass unterschiedliches Athletenprofil. Natürlich, wenn du CrossFit machst, musst du halt irgendwie wesentlich stärker sein und im Top Strength und Explosivitätsgame halt einfach ein bisschen besser unterwegs sein.
Mhm.
Aber jeder CrossFitter, der so ein bisschen an seiner Endurance auch arbeitet, wird auch relativ gut im High Rocks abschneiden können. Nicht jeder High Rocks wird aber gut im CrossFit-Wettkampf abschneiden können.
Okay, das finde ich, also ja, finde ich aber eine harte These.
Wieso?
Naja, weil ich glaube, dass du gerade von so Athleten wie uns ausgehst, so die halt kompetitiv CrossFit machen.
Ja, aber guck mal, wie viele Leute aus der Box halt auch einfach mal sagen, also sie gehen halt in die Classes und machen halt einen High Rocks dann mal.
Ja, das stimmt, aber du hast gerade gesagt, dass sie gut beim High Rocks abschneiden würden.
Das ist ja relativ. Was bedeutet jetzt gut?
Ja, ich sehe das irgendwie anders. Ich
glaube halt schon, dass sie überdurchschnittlich abschneiden.
Weiß ich nicht, würde das so irgendwie nicht unterschreiben. Ich glaube halt, dass CrossFit schon eine Grundlage legt von Fitness.
Mhm. Ich glaube, das, was halt einfach fehlt, ist bei vielen das Laufen.
Auf, ja, genau. Und das ist halt das, was den Sport irgendwie ausmacht.
Ja. Ja.
Also, ne, weil du gewinnst oder verlierst ein Laufen
ja,
oder
aber würdest ein du ein Deadly Dozen, würdest du sagen, Deadly Dozen ist ein Sport?
Das ist ja so neu, ich weiß doch gar nicht, was da drankommt.
Ah, keine Ahnung, aber irgendwas mit lustigen Übungen, wo man mit einer Plate über Kopf umherhüpft und so. Und einen Bearcrawl macht und keine Ahnung, was noch alles. Dumbbell Snatches sind, glaube ich, noch dabei. Ist es ein eigener Sport?
Nee, ist halt auch ein CrossFit-Format.
Okay.
Aber wie viel läufst du dort?
Spartan Race ein eigener Sport? Ist Athletics ein eigener Sport? Also man könnte ja jede dieser Sachen, die halt irgendwie einfach eine Sache kopieren und ein bisschen anders machen, können wir sagen, ist ein eigener Sport.
Aber sind aber die Functional Fitness für dich?
Function, ja.
Ist Athletics? Halt auch,
ja, also ist halt irgendwas so Hindernisrennen.
Im Schlamm.
Ja, aber also es ist nicht so Functional Fitness, wie jetzt High Rocks zum Beispiel Functional Fitness ist oder Deadly Dozen Functional Fitness ist.
Schwierig. Trotz, also ja, weiß ich nicht, ich tue mich schwer damit, weil ich halt wirklich finde, dass du natürlich ein anderes Athletenprofil hast für High Rockser. Und auch die, wenn du dir die Top-Leute im High Rocks anguckst und die Top-Leute im CrossFit, sind es einfach so komplett unterschiedliche, nicht Menschen, aber Profile.
Ich glaube, die meisten Spielsportler kannst du halt auch in eine andere Spielsportart reinpacken und die werden halt trotzdem auch relativ gut darin sein. Also ich erinnere mich zum Beispiel früher an so, okay, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber Jung trainiert für Olympia in der Schule.
Ja.
So die Leute, die halt im Fußball dabei waren und da gut waren, die waren halt auch eigentlich bei uns immer beim Volleyball dabei, die waren auch immer beim Basketball dabei, weil den konntest du halt einen Ball in die Hand geben oder einen Fuß oder irgendwo hin.
Einen Fuß in die Hand?
Nee, einen Ball. und die konnten halt was damit anfangen, weil sie halt einfach ein gewisses Ballgefühl haben.
Mhm.
So, dazu haben sie halt eine gewisse Athletik, und eine gewisse Koordinationsfähigkeit, die halt Leute, die keine Spielsportart machen,
nicht haben.
Nicht haben.
Ja, das stimmt schon. Hm. Aber warum tun sich Crossfitter denn so schwer mit Laufen?
Ja, weil sie zu faul sind. Weil sie zu fett sind. So wie wir.
Zu schwer, meinst du?
Ja. Also, ich glaube, es sind halt mehrere Faktoren. Ein ganz großer wird auch sein, dass CrossFit halt nicht relativ bewegen muss. Wo wir wieder bei dem Punkt sind. Das ja. CrossFit ist halt super viel Orientierung im Raum. Du hast super wenig Rotation.
Ja.
Also so oberflächliche Rotation. Am Ende ist halt jede Bewegung eine Rotationsbewegung. Aber so, dass du halt wirklich mal Gelenke gegeneinander bewegen musst und separieren musst, passiert ja irgendwie nicht so viel im CrossFit. Es ist halt alles irgendwie absolute Bewegung. Du machst irgendwie alles nur große Movements. Und Laufen ist halt eine Bewegung, die halt eigentlich von Relativbewegung lebt und von Effizienz in der Bewegung. Und Effizienz wirst du halt nicht über Orientierung erreichen.
Nee, das stimmt. Aber dann stell ich mir die nächste Frage. Wie funktionell ist CrossFit denn dann?
Ja, also es hat halt absolut seine Lücken, ne?
Ja, krasse Lücken. Also es gibt ja auch CrossFit-Coaches, die sagen, dass Laufen keine Fitness ist.
Ja, habe ich auch gehört. Die nehmen auch sehr hohe Preise für ihr Remote-Programm. Ja,
genau, habe ich auch gehört. So, aber dabei ist es halt, Laufen ist ja irgendwie das Essentiellste. Mehr Fitness
als ein Deadlift.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Als ein Steile
These, aber eigentlich schon.
Ja, weil du machst es jeden Tag.
Ja.
Und du musst dich halt irgendwie von A nach B bewegen.
Ja.
Und ich finde das erschreckend, wenn du so, ich sag mal, auf die Straße guckst und Menschen siehst und die müssten zum Bus laufen. Ich glaube, die wenigsten könnten das noch.
Naja, das ist ja auch, also ich finde es ja so schon interessant, wenn man bei uns in den Kursen guckt, wie viele Leute können denn wirklich gut laufen?
Ja.
Es ist halt, also es sind wirklich nicht so, so viele.
Nee, überhaupt nicht. Und ich finde das irgendwie erschreckend, weil es ist halt die Grundart von Fortbewegung.
Ja, schon. Aber es ist halt so, wenn man halt, also die Leute, die in die Kurse kommen, sind ja auch oftmals irgendwie Leute, die halt sehr, sehr lange sich halt nicht viel bewegt haben.
Ja.
Und dann halt auf einmal wieder damit anfangen. Und dann sind halt so diese ganzen Bewegungen, die halt irgendwie, die man eigentlich von Kindesbeinen auf macht. Und wenn man die durchgängig macht, dann hat man es einfach so drin und hat halt ein Gespür für die Bewegung. Wenn man die dann halt eine Zeit lang nicht gemacht hat, dann rostet man halt schon ein. Und dann ist halt so, manche haben halt auch als Kinder nie Sport gemacht und denen sieht man es dann halt auch an.
Ja, auf jeden Fall.
Dass sie sich halt nicht wirklich bewegen können. So, dass sie halt Bewegung nicht so lernen.
Ja.
Und andere, die halt, also sieht man ja auch immer wieder, die halt vielleicht auch mal im Profisport waren.
Ja, hast du halt ein ganz anderes Körpergefühl.
Ja, selbst wenn die halt irgendwie lange Pause hatten, die werden ja trotzdem irgendwie sich schnell wieder reingewöhnen und man erkennt halt sofort, dass die halt irgendwie einen Background haben in Sport.
Ja.
Weil sie sich halt einfach gut bewegen können.
Ja, verrückt. Also meinst du, wir Crossfitter sollten mehr laufen gehen?
Naja, ich meine, wir sollten, wenn wir zumindest mehr laufen wollen und besser laufen wollen und vielleicht eine Hyrox machen wollen, würde es Sinn machen, dafür spezifisch auch das Training auszulegen. Und das muss nicht zwingend Laufen sein. Also natürlich sollte man auch laufen gehen, weil man wird halt besser, wenn man es macht.
Ja.
Aber man kann halt genauso auch irgendwie in seinem Krafttraining halt einfach an Separation arbeiten zum Beispiel und dann Relativbewegung. Und man kann halt gucken, dass man in der Hüfte zum Beispiel inrotieren kann, weil es halt ein essentieller Move ist, um effizient laufen zu können. Man kann gucken, dass man Oberkörper und Hüfte getrennt voneinander bewegen kann, weil es halt essentiell ist, um laufen zu gehen. Man kann gucken, dass man plyometrische Sachen einbaut, weil es halt essentiell ist, um laufen zu gehen, weil jeder Laufschritt ist ein Sprung. Und zwar ein einbeiniger Sprung. Also wenn man schon Probleme hat, irgendwie einbeiniges Wadenheben zu machen, dann ist Laufen vielleicht nicht die beste Idee.
Finde ich super interessant, weil das ja auch so im Bereich Schwangerschafts- und Postpartum-Training ist, weil ja viele Frauen einfach loslaufen.
Ja, ist halt so der. So,
es ist völlig halt normal.
Volkssport so, ne?
Ja, wo ich mir so denke, krass, aber sie trauen sich nicht irgendwie Ich meine, wie viele haben wir in den Kursen, die sich keinen Double anders springen können?
Ja, ich kann nicht springen, mein Beckenboden macht das nicht mit.
Genau, aber dass Laufen und Joggen eigentlich nur Sprünge sind,
ja,
das vergessen halt ganz viele.
Und halt eigentlich auch viel belastendere Sprünge für alle Strukturen als so Pogo-Jumps.
Ja, oder ein einzelner Seilsprung.
Ja.
Ja. Also würdest du gar nicht als Hyroxer nur Hyrox machen im Training?
Nee.
Komisch. Das machen doch aber alle Hyroxer.
Ja, ne?
Ja, schon.
Mir wäre es auch viel zu langweilig. Also das wäre noch so der größte Punkt daran, dass mir einfach viel zu langweilig wäre, immer das zu machen, was da auf dem Plakat steht.
Ja.
Also so natürlich, die machen nicht immer genau das und nicht jeder Hyroxer wird in seinem Training einen kompletten Hyrox machen in jeder Einheit. So, logisch.
Wäre halt, aber es ist ja dumm. Schon... Ich meine, das siehst du jetzt bei uns in den Kursen nicht unbedingt. Ich glaube, da ist schon viel Variation drin. Aber wenn du so Hyroxer ab und zu mal beobachtest, dann ist der Fokus ja schon einfach nur auf den gleichen Übungen.
Gleiche Übungen, anders angeordnet.
Ich muss gerade an zwei bei uns im Open Gym denken, die in letzter Zeit sehr oft am Hyrox-Training oder in Hyrox trainieren.
Ja.
Und das sind halt immer die gleichen Bewegungen.
Ja.
Wo ich mich frage... Also nein, ich kenne ja auch die Antwort, aber wo die Frage einfach ist, wird man besser darin, wenn man immer nur die gleiche Übung macht oder sollte man halt auch Zubringerübungen?
Ich glaube schon, du wirst halt besser darin, je nachdem, wo dein Ausgangsniveau ist, ne?
Ja.
Aber irgendwann wirst du halt einfach ein Plateau stoßen so. Und dann wird es halt relevant, dass man halt irgendwie halt versucht, die Sachen herauszufinden, die halt nicht so gut sind und daran gezielter zu arbeiten. Und ich glaube, dann sind halt so eine Sachen wie plyometrische Übungen, vielleicht auch so Wadenkapazität, vielleicht auch
Separation,
Relativbewegung. Das sind dann halt so low-hanging fruits für Hyrox-Leute. Da kannst du sehr, sehr viel rausholen.
Ja.
Mit relativ geringem Aufwand eigentlich.
Ja, und ohne halt jedes Mal dich aus dem Leben schießen zu müssen.
Ja, richtig. Du kannst halt auch mal ein bisschen Variation in dein Training reinlegen. Wie cool ist das denn? Wobei, da ist noch die Frage, wie sehr Hyrox-Menschen das so wollen. Weil sie machen ja nur mal Hyrox. Die Variation ist nicht so hoch.
Wieso 8 Kilometer laufen und 8 verschiedene Übungen?
Ja, und deshalb, es gibt ja auch so Leute, die irgendwie jede Woche gefühlt einen Hyrox machen.
Ja.
Also mir wäre es zu langweilig.
Ja. Aber was glaubst du, wo der Hype herkommt? Ich meine, es ist halt schon also eine krass gewachsene Sportart irgendwie.
Ja, ich verstehe es auch ehrlich nicht. Also ich habe jetzt 2 Hyrox mitgemacht. Beide Male im Double.
Mhm.
Ich habe auch gar keinen Bock, das als Single-Ding zu machen.
Verstehe ich.
Das reizt mich halt gar nicht. Ich finde es auch echt langweilig irgendwie. Also ich fand es in Berlin cool, weil es da halt gehagelt hat. Es war mal echt Abwechslung.
Ihr wart draußen.
Dieses fette Gewitter gehabt. Man hat diesen fetten Wasserfall gehabt, der da vom Dach kam, durch den man immer rumrennen musste. Es war schon witzig.
Ja.
Aber so an sich, so in der Halle, das juckt mich so gar nicht. Und ich verstehe ehrlich den Hype nicht. Also ich glaube, es kommt halt einfach daher und da sind sich, glaube ich, alle einig, dass die Einstiegshürde halt sehr, sehr gering ist.
Ja.
Also es kann halt im Prinzip jeder machen.
Ja, und ich glaube, du siehst halt relativ schnelle Fortschritte, weil du einfach, wenn du halt, was du eben meintest, jahrelang keinen Sport gemacht hast und dann fängst du wieder an mit Sport.
Klar bezifferbar, ne?
Ja, genau. Und du hast eine Zeit.
Ja.
Und du kannst halt einfach trainieren dafür und du wirst die Zeit, wenn du ein bisschen trainierst, einfach knacken.
Ja, oh Wunder, Wunder.
Ja.
Du machst die Sache, du wirst besser darin.
Richtig. Aber ich finde es halt krass, so die Leute, die gerade, 2019 war, glaube ich, die erste WM in Leipzig, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm, da gab es ja noch so Sachen von wegen, ja, die Leute sind zu wenig gelaufen und dann gab es die Judges irgendwie, die es nicht mitbekommen haben.
Ja, naja, aber so... wie sich der Sport entwickelt hat und
das krass,
dass die halt jetzt, sage ich mal, seit 7 Jahren irgendwie jedes Jahr vielleicht 2, 3, 4, 5 Hyroxe laufen, das finde ich schon crazy.
Ja, ist halt, also so das Wachstum ist halt einfach verrückt oder jetzt halt so Berlin irgendwie
eine
Woche lang nur Hyrox.
Ja.
Köln war ja auch irgendwie fast eine Woche.
4 Tage, ja.
Ja,
interessant. Aber da kriegen wir den Übertrag gerade, weil das fand ich ja ganz, ganz spannend. Am Wochenende war ja WFP, also World Fitness Project, ist ja ein CrossFit-Wettkampf.
Mhm.
Und da wurde Laura Horvath.
Aber es ist ja kein CrossFit-Wettkampf, nee. Weil es ist nicht von CrossFit.
Genau, es ist ein Functional Fitness-Wettkampf.
Ja.
Ja. Spannend. Naja.
Damn it.
Aber Laura Horvath wurde interviewt. Und das fand ich super interessant, weil da ging es auch um das Thema Laufen. Was sie halt so verändert hat dieses Jahr und dass sie eben von, ich glaube, was hatte ich gesagt, 10 Kilometer oder nee, 10 Meilen.
14 Kilometer.
14 Kilometer pro Woche, was sie sonst immer gelaufen ist.
Ach, ich weiß ja nicht mehr, aber ja, irgendwie so.
Irgendwie so ist sie auf 30 bis 40 Kilometer pro Woche hochgegangen. Also sie hat halt ihr Laufvolumen in der Vorbereitung extrem nach oben geschraubt.
Hat ja auch nicht gewonnen, ne?
Nee, ist Zweite geworden.
Ja, siehst du.
Meinst du ohne Laufen? Aber ihre Begründung, das fand ich so interessant, war halt, dass du beim Laufen einfach immer in Bewegung bist und nicht aufhören kannst oder musst oder solltest. Dann bleibst du stehen. Und das für sie einfach der Übertrag zum CrossFit so ist, weil du halt immer in Bewegung bleiben willst in einem Workout und immer sozusagen movest.
Ich glaube, der wichtigste Punkt daran ist halt einfach, dass du bei einer relativ geringen Intensität lange in Bewegung sein kannst. Du kannst halt viel Trainingsvolumen reinbekommen. Ja. Und am Ende ist halt so, ja, ist halt die Frage, ist CrossFit eine Ausdauersportart oder nicht? Muss man ja jetzt hier nicht irgendwie beantworten. So, es gibt definitiv Punkte, die dafür sprechen, es gibt aber auch Punkte, die dagegen sprechen, ja. Irgendwie. Wenn man so sieht, dass CrossFit eine Ausdauersportart ist, dann macht es halt Sinn, da einfach mit extrem viel Trainingsvolumen reinzugehen.
Dann machen auch die Gummibärchen wieder Sinn.
Dann, siehst du? Siehst du?
Ja.
Und dann ist es halt irgendwie, so viel laufen zu gehen, ist halt eine relativ stupide Variante, um halt viel Volumen zu sammeln.
Mhm.
Und halt einfach, also wenn man halt einfach nur die Heartrate anguckt, da nicht zu krass zu spiken,
ja.
Dementsprechend systemisch halt auch nicht zu krass gegen die Wand zu fahren, wie man es vielleicht machen würde, wenn man irgendwie 1000 Workouts in der Woche schrubbt. Und ja. Somit halt irgendwie über lange Zeit auch irgendwie ein hohes Trainingsvolumen aufrechterhalten zu können.
Total. Ich habe mich dann nur gefragt in dem Moment, weil Zeit ist halt auch begrenzt. Und wie viel Zeit verschenkst du, wenn du den Fokus so auf Laufen legst? Also von deiner Trainingszeit?
Ja, ich würde es halt, also das ist halt so, das ist halt die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Wie viel Zeit haben wir im Leben? Und wie viel Zeit können wir wofür letztendlich aufbringen? Und was macht also effizienztechnisch am meisten Sinn?
Ja.
Und ich glaube halt schon, so zum Beispiel Rennradfahren, ist zwar spaßig, aber dann würde ich halt doch lieber laufen gehen.
Ja, weil der Übertrag einfach.
Ja, und weil du halt einfach viel weniger Zeit brauchst, um einen ähnlichen,
ja, genau,
metabolischen Reiz zu setzen. So.
Ja.
Aber auf gleicher Basis würde ich halt auch sagen, dass halt so viel Laufen halt irgendwie auch durch was anderes ersetzt werden könnte. Du kannst halt auch lange E-Mobs machen, die halt irgendwie ein bisschen CrossFit-spezifischer sind.
Ja.
Und die Zeit, die du beim Laufen bist, dann quasi da einsparen.
Damit nutzen, ja.
Ja. Ich glaube, am Ende hat es seine Berechtigung, aber es gibt halt definitiv irgendwie Sachen, mit denen man das sinnvoller trainieren kann, ja, oder effizienter. Sinn ist halt immer so ein bisschen, ne?
Das Thema Laufen. Aber jetzt beginnt ja der Sommer, die Sommerzeit. Da hat man auch wieder ein bisschen mehr Spaß zum Laufen.
Das stimmt, das ist grundsätzlich wahr.
Ja.
Ja. Wo wir gerade darüber sprechen, über Trainingsvolumen und Laufen und so weiter. Wir hatten ja auch das Thema mit den norwegischen Athleten.
Mhm, stimmt.
Und also nur so kurzer Umriss. Caroline, willst du ihn kurz machen?
Ja, wir hatten darüber gesprochen, dass es schon beeindruckend ist und auch irgendwie
aufsehenerregend.
Aufsehenerregend, genau. Wow.
Fremdwort.
Wie viele Norweger so gerade in dieser Functional Fitness Bubble irgendwie im Spezifischen halt im CrossFit irgendwie aktiv sind und auch erfolgreich im Frauenbereich.
Gerade im Frauenbereich.
Gerade im, ja, Frauenbereich. Und da war halt, wie gesagt, WFP am Wochenende und da waren halt in den Top 10 waren 4 Norweger.
Innen?
Innen. Und in den 50 Athletinnen, die da waren, waren, ich glaube, 10.
Keine Ahnung, irgendwie so.
Irgendwie so. Und das ist ja schon irgendwie krass, das für so ein kleines Land.
Ja, klein in Bezug auf die Einwohnerzahl.
Einwohnerzahl, halt genau. Ja. Und Bevölkerungsdichte irgendwie, wie viele da top-notch in dieser Sportart sind.
Ja, ich glaube halt, also so ein Gedanke, den wir hatten, war, dass einfach Sport einen ganz anderen Stellenwert in den skandinavischen Ländern ja allgemein.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, in Norwegen halt noch mal mehr als in Schweden zum Beispiel.
Ja.
Hat. Und dass dementsprechend halt irgendwie die Sozialisierung eine ganz andere ist.
Ja, ich glaube, die sind das halt gewohnt, von klein auf irgendwie sich zu belasten.
Ja. Und dann gibt es ja im Ausdauersport, ist relativ bekannt, so Norwegian Method.
Ja.
Ist halt, dass du, also kurz gesagt, du verbringst halt extrem viel Zeit in geringen Intensitätszonen im Training und hast halt sehr, sehr wenig Zeit eigentlich in so hochintensiven Trainingsbereich. So gerade im Ausdauersport halt ein Ding,
ja.
Weil man halt wieder einfach gleiches Thema wie bei Laura Horvath sehr, sehr viel Trainingsvolumen ansammeln kann. Und im Ausdauersport ist halt einfach Trainingsvolumen so
ist für den Erfolg zuständig, ja.
Ja, also das Key Measurement so.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, inwiefern das einen Übertrag zum CrossFit hat. Also
ja, da, ich glaub,
rein trainingswissenschaftlich sind die halt schon weit da, ne?
Extrem. Ich frage mich halt, ob sie den Sport sozusagen anders denken,
mhm,
als zum Beispiel die Amerikaner oder die Deutschen oder keine Ahnung was.
Ja.
Oder ob sie einfach durch die frühkindliche Prägung halt so an Sport gewohnt oder gewöhnt zu sein,
ja,
dass sie einfach eine andere Einstellung dazu haben.
Aber es gibt ja auch, wie heißt der, Christian Blumenthal, Blumenfeld, ach, mir fällt der Name immer nicht ein, den Triathleten, also halt der Triathlet, so ziemlich gerade. Und der ist ja auch dafür bekannt, dass er halt einfach extrem viel Trainingsvolumen hat.
Ja.
Heißt der überhaupt Christian mit Vornamen? Oh Mann, ey. Christian Blumenfeld. Ja, hab's nochmal gegoogelt. Er ist halt auch bekannt dafür, dass er halt einfach extrem hohes Trainingsvolumen hat und der kann es halt einfach ab. Also am Ende ist halt so hart, wie es klingt, aber es ist halt einfach so ein Kampf, den man halt einfach dann auch abkönnen muss, mit so viel Trainingsvolumen halt klarzukommen.
Ja.
Und dann ist es halt so, dass halt von, keine Ahnung, 10 Leuten oder 100 Leuten, die es halt machen, kommt halt einer so durch. Und der ist dann halt dafür aber top, top, top notch.
Aber glaubst du, dass es eben daran liegt, dass sie sozusagen alle dieses hohe Volumen fahren und dann halt aussondieren können, wer es überlebt hat, wird erfolgreich in der Sportart?
Ich glaube, im Ausdauersport ist es tatsächlich so.
Ja.
Wie gesagt, ob sie im CrossFit jetzt so trainieren, ist eine andere Frage.
Ja, aber guck dir mal, also ne, die Norweger sind ja in so vielen Sportarten irgendwie sehr erfolgreich.
Ja.
Also wenn ich mir die Handballer angucke, die Frauen sind halt seit Jahren,
ja,
Weltniveau.
Ja, ich glaube halt einfach, dass die sportwissenschaftlich halt einfach ein bisschen weiter sind als wir. So steile These, aber also es gibt halt in Deutschland auch immer noch Sportwissenschaftler, die halt Dozenten an Unis sind und halt den Leuten sagen, sie dürfen keine Deadlifts machen, weil das ihren Rücken kaputt macht oder ja, keine Kniebeuge machen.
Ja.
Und ich glaube, also es ist, wie gesagt, steile These, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es sowas in Norwegen nicht gibt.
Nee, glaube ich nicht. Also ich kenne es ja nur aus dem Handball und da ist ja die Nachwuchsarbeit auch richtig krass, weil also die fangen halt zum Beispiel mit Krafttraining schon mit 12, 13 Jahren an.
Ja, und dann hast du halt so einen Viktor Helsinghoff,
ja,
der dann halt irgendwie mal auf dem Weg war, Profi-Handballer zu werden und sich dann für CrossFit entschieden hat. Und ja, natürlich hat er eine ganz andere Ausgangsbasis,
ja,
als halt irgendwie jemand in Deutschland, der halt irgendwie mit, sagen wir mal, 16 Jahren mit CrossFit anfängt.
Ja.
Und vorher
noch nie eine Langhantel gesehen hat.
Vielleicht ein bisschen Fußball gespielt hat oder ja, so.
Ja, aber das ist halt auch, und da ist es eben so, die fangen mit 12, 10 Jahren an einer Langhantel zu arbeiten. Natürlich erst technisch, aber trotzdem dann auch schon irgendwann mit Gewichten. Und da bleiben auch super viele auf der Strecke.
Ja.
Die dann halt in anderen Sportarten irgendwie ihren Erfolg finden.
Mhm.
Aber dadurch können die halt so krass sondieren, weil halt auch, ich sag mal, von den 27 Schülern in einer Klasse machen auch 27 Sport.
Ja.
Also wie du meintest, ist halt bei denen in der Kultur integriert.
Ja, und guck mal, wie es in Deutschland halt ist.
Ja.
Also.
Traurig, ja.
Irgendwie bei uns war es halt damals so, alle haben Fußball gespielt. Ich glaube, was anderes gab es bei uns in der Klasse nicht mal.
Krass.
Also, muss ich echt überlegen, bei den Mädchen vielleicht so.
Ja.
Wobei in der Grundschule hat da niemand irgendwie im Sportverein irgendwas gemacht.
Ja. Und das ist halt dort vollkommen normal, ne?
Ja.
Auch auf der Ebene können wir noch aufholen.
Kann auf sehr vielen Ebenen aufholen, ja.
Ja.
Hast du noch was für heute?
Wir haben eine Quali gemacht.
Wir sind back. Benoline ist back.
Ja, mit krass viel Aufwand, aber ja. Wir haben die Quali für Battle of the Beach gemacht.
Ja, crazy. Also letztes Jahr haben wir die Quali gewonnen.
Ja.
Dieses Jahr werden wir sie nicht gewinnen.
Je nachdem, ob wir den zweiten Qualifier noch machen.
Ich glaube, wir werden ihn nicht machen, deswegen werden wir die Quali nicht gewinnen.
Auch eine steile These. Aber ja, zumal Battle of the Beach ja dann gestern, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben uns das am Sonntagabend überlegt, dass wir die Quali am Montag machen, weil auf einmal dann doch
19... Eigentlich war Montag, also gestern...
Gestern die Deadline.
In unserer Zeitrechnung gerade.
Ja.
War die Deadline und wir haben uns überlegt, wir machen ein paar Stunden vorher den Qualifier, damit wir durch sind.
Genau.
Und das ist ein Double Score und es sind nur insgesamt 3 Scores, die eingehen.
Und es waren 20 Teams angemeldet.
Also waren wir uns relativ sicher, dass wir es so schaffen sollten,
ja,
zum Finale zu kommen.
Und dann haben sie gestern, während wir den Qualifier gemacht haben, es war sogar währenddessen, announced, dass die Quali-Zeit einfach noch 2 Wochen extra ist, also bis 18. Mai.
Ja, aus welchen Gründen?
Weil zu wenig Anmeldungen
sind. Also so, das war halt sehr, sehr lange vorab schon ersichtlich, dass es so sein wird.
Ja, also es war jetzt keine Überraschung.
Nee. Und ich weiß auch nicht, ob diese 2 Wochen jetzt dazu führen werden, dass sich so viele Teams mehr anmelden.
Ja, plus, dass sie halt jetzt einfach das Leaderboard geschwärzt haben, sodass man halt nicht mehr gucken kann.
Ich glaube, das kam so, weil halt einfach zu viel Aufregung unter diesen Postern war.
Ja.
Und sich die Leute darüber aufgeregt haben, dass es halt einfach unfair ist, was ja faktisch auch so ist.
Ja.
Es gibt halt einfach Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, aus dem Urlaub kamen und dann nochmal irgendwie die Quali so reingedrückt haben, um sie halt irgendwie noch gemacht zu haben, um irgendwie noch zum Wettkampf kommen zu können, sich dann übelst einen Stress gemacht haben. Und die kriegen dann halt irgendwie mit, dass der Zeitraum doch noch verlängert wird und der ganze Stress halt umsonst war.
Mhm.
Das ist halt schon ein bisschen assi.
Ja, also fetzt halt nicht.
Es ist halt sehr, sehr ungünstig, auch in der Kommunikation.
Ja, ich meine, wir hatten ja auch gesprochen, es gab letztes Jahr auch 1-2 Wettkämpfe, wo das so gemacht wurde.
Ja.
Und ich denke mir manchmal so, gerade wenn viele Qualis gleichzeitig laufen, dann ist es, glaube ich, eine Argumentation, die fair ist.
Ja, ja.
Aber wenn, also wenn es halt einfach ist, weil zu wenig Teams angemeldet sind.
Ich glaube, wie lange war jetzt der Quali-Zeitraum? Ein Monat? Nicht ganz?
Ja, 3 Wochen.
Ja, irgendwie so. Wenn halt in dem Zeitraum sich nicht so viele Teams anmelden, wie viele Teams werden jetzt in den 2 Wochen
noch nachkommen? 2 Wochen nach Haut, ja.
Das ist so...
Ja, schwierig.
Ja.
Naja, aber bist du happy mit unserem Qualifier?
Ich finde, wir haben das richtig, richtig gut gemacht. Ich finde vor allem, dass Thiago und Linnea das richtig, richtig gut gemacht haben.
Ja.
Denn wenn die nicht mitgemacht hätten, hätten wir das auch nicht machen können.
Ja.
Muss man ja auch mal so ehrlich sagen. Und ja, also es war so eine gemeinschaftliche, sehr gute Leistung, fand ich. Ich finde, wir sind beide, merken wir auch beide, glaube ich, einfach nach wie vor nicht wirklich so fit, wie wir gern sein würden.
Ja,
definitiv. Ich glaube, da spielt auch nach wie vor halt einfach mit rein, dass wir beide nicht so viel schlafen, wie wir schlafen müssten. Nachtschlaf. Ich rede von Nachtschlaf. Ich rede nicht von den Mittagsschläfen. Schläfchen. Schlafen ist ja auch egal.
Ja.
Die dann noch dazukommen.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass Trainingsvolumen, das Thema von eben,
ja,
eine große Rolle spielt.
Ja, und da sind wir halt einfach nicht bei dem Punkt, wo wir wie vorher waren.
Ja.
Muss man halt auch so sagen, wie es ist. Insofern wird es ein interessantes Wettkampfjahr.
Ja, was ja in 10 Wochen startet.
Echt?
Ja.
Wahnsinn.
Krass, ne?
Die Zeit rennt.
Ja.
Ja, ist schon fast wieder um. Weihnachten kommt. Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
Nee.
Ich auch nicht. Wer hätte das gedacht?
Du rennst doch am 23. los.
Ja.
Alles wie immer. Hast du sonst noch irgendwas?
Nee, jetzt haben wir ja wirklich alles besprochen, was los war, oder?
Ich glaube schon.
Sehr gut. Cool. Dann, ihr seid wieder geupdatet, ihr HörerInnen da draußen. Wir haben uns wieder alles von der Seele geredet.
Läuft.
Es läuft.
Es läuft. In diesem Sinne, schönen Abend euch oder schönen Morgen, je nachdem. Oder
schönen Tag.
Wenn ihr wo
guten und Hunger, gute ihr Fahrt. Hört.
Und nicht so viele Gummibärchen bitte essen.
Und mehr Kaffee trinken, scheinbar.
Scheinbar.
Ja, keine Ahnung.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.